Anne, bist du Fan von A24 oder nervt der Hype um das Filmstudio eigentlich nur noch?
Naja, ich glaube, ja, der Hype nervt, aber gleichzeitig macht er trotzdem Spaß. Also vielleicht könnte er sowas wie ein Guilty Pleasure sein, weil ich merke, es macht mir dann trotzdem schon so Spaß, auf der A24-Seite rumzusurfen und zu gucken, was könnte ich mir jetzt wie so für Produkte kaufen zu dem neuen Film oder so. Und nicht, dass ich mir das dann kaufe, aber ich merke schon, dass ich dafür irgendwie eine Faszination habe.
Bianca, wie sieht's bei dir aus? Hast du Merch von A24?
Merch habe ich noch nicht, aber ich kann durchaus auch in diesen Hype verfallen. Aber die Marketingstrategie oder dieser Überhype manchmal, wie jetzt auch ein bisschen im Fall von Love Lies Bleeding, der so lange im Vorhinein uns schon richtig so auflädt, geht mir dann doch so ein bisschen auf die Nerven auch, weil ich das Gefühl habe, es beeinflusst schon so meine Erwartungshaltung auf eine Weise, die mir einfach schon zu viel wird.
Sehr interessant. Also ich muss mich vorab ein bisschen als A24-Fan outen. Zwar habe ich auch weder T-Shirts noch Fußmatten aus dem Shop bislang geordert, aber ich bin dankbar für das, wofür das Studio steht. Und das ist meiner Meinung nach eben auch ein wirksamer Gegenpol gegen das Kino der ewigen Remakes und der Franchises, also mit einem gewissen Erfolg auch ein anspruchsvolles und ästhetisches Arthouse-Kino zu liefern. Es hat natürlich auch einen Grund, warum ich diese Frage zu Anfang stelle. Denn wir wollen, du hast es schon erwähnt, Bianca, heute über Love Lies Bleeding sprechen, den neuesten Film von A24, zumindest den nun neuesten Film in Deutschland von A24. Und der wird teils auch unter dieser Linse besprochen. Also die einen sagen, das ist der neueste Marketing-Gag von A24. Man muss sich allmählich fragen, gab es zuerst das Meme oder den Film selbst? Das ist quasi die eine Sparte, das große Spektakel, das Love Lies Bleeding darstellt. Und auf der anderen Seite haben wir auch eine Wahrnehmung des Films als etwas ganz Neues, etwas Aufregendes und sogar etwas, das gerade im Kontext des lesbischen Kinos noch nie da gewesen ist. Wir diskutieren heute darum, wo wir uns auf diesem Spektrum sehen, ob Love Lies Bleeding mehr als ein Spektakel ist, ob es so womöglich der ganz große Wurf für das lesbische Kino ist. Und damit sage ich herzlich willkommen zu Katz, dem kritischen Filmpodcast. Heute mit Anne Küper
Hallo.
und Bianca Jasmina Rauch.
Hallo.
Ich bin Arabella Wintermeyer. Einen schönen guten Tag. Bianca, du warst bereits mehrmals bei Katz zu Gast. Du gehörst der Redaktion von Kolleg Film und Jugend ohne Film an, bist Teil des feministischen Filmpodcasts Net Wurscht und schreibst unter anderem für das Online-Magazin Filmlöwin. Und Anne, du wiederum bist Vorstandsmitglied des Verbands der deutschen Filmkritik, schreibst unter anderem für Critic.de, den Tagesspiegel und das Sissi-Mag. Und ich freue mich sehr, dass wir heute in dieser Konstellation über Love Lies Bleeding sprechen. Dabei handelt es sich eben nicht nur, wie erwähnt, um den neuesten Film von A24, sondern auch um den zweiten Film von Rose Glass. Auch schon ihr Debüt ist bei A24 erschienen. Dabei handelte es sich noch um einen beklemmenden Horrorfilm, um eine überambitionierte Palliativpflegerin. Der Titel war St. Maud. Und Love Lies Bleeding geht nun in eine gänzlich andere Richtung und damit fängt das Problem eigentlich schon an. Problem in Anführungsstrichen. Denn Love Lies Bleeding lässt sich nicht recht auf ein einzelnes Genre festlegen. Stattdessen taucht Rose Glass mit einer Mischung aus Pulp, Romanze, Thriller, auch einer Prise finsterem Humor in eine trostlose Kleinstadt in das New Mexico der 1980er Jahre ein. Man könnte auch sagen, in eine Man's 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 World der Schießstände, der Pickup-Trucks und Muckibuden. Und in genau so einer Muckibude arbeitet Lou, gespielt von Kristen Stewart, die dort eigentlich, zumindest seit sie sich von ihrer kriminellen Familie gelöst hat, ein recht ereignisloses Dasein. Zwischen langweiligem Job, Fertigessen aus der Mikrowelle und Nikotin-Entwöhnungskassetten. Zumindest bis ihr dort dann Bodybuilderin Jackie begegnet, wiederum gespielt von Katie O'Brien. Zwischen den beiden Frauen gibt es eine sofortige, unmittelbare, ich würde auch sagen heftige Anziehung, die von Rose Glass mit einer Mischung aus, ja, rauer Bildsprache, auch expliziter Bildsprache. Wir sehen viel spontan Badezimmersex. Wir sehen den harten Trainingsalltag, in den sich bald auch illegale Substanzen wie Steroide mischen, aber eben auf der anderen Seite auch eine explosive Gewaltspirale, die sich entfaltet, als die brutalen Männer aus Lous Familie in dieses gerade geschaffene Refugium einmischen. Bevor wir tiefer in die Handlung des Films und seine Motive einsteigen, interessiert mich erst einmal, wie ihr denn diesen Film wahrgenommen habt. Bianca, was war denn dein erster Eindruck von Love Lies Bleeding?
Ja, also ich muss sagen, ich habe gar nicht so viel mich vorher informiert und ich habe auch nur den Trailer-Hype geschaut, weil ich mir dachte, ich will noch gar nicht so viel wissen und habe mir ein bisschen mehr Romanze erwartet, muss ich sagen. Also so die erste Hälfte füllt das ja ganz gut. Und dann, ja, war ich auf jeden Fall auf eine Art beeindruckt, mit der man den ganzen Film oder mich mir schwer getan hat, den ganzen Film so einzuordnen. Du hast es ja auch schon gesagt, es gibt viele verschiedene Elemente, er spielt mit viel, es ist auch sehr energiegeladen, aber auch sehr gewaltvoll. Und das ist vielleicht auch so was, was wir dann noch diskutieren können, was mich voll beschäftigt hat. Also die Inszenierung von Gewalt und Liebe und die Anabolika haben bei mir doch auch so ein paar Fragezeichen ausgelöst am Ende des Films.
Anne, wie war das bei dir? Warst du auch überrascht von dem, was du letztlich in Love, Lies, Bleeding gesehen hast?
Überrascht weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall mitgenommen. Die Sichtung liegt bei mir schon ein bisschen zurück und ich habe den Film gesehen, auf jeden Fall in einem Kinosaal, der sehr mitgegangen ist. Und dadurch hat das, was du vielleicht schon als das Spektakuläre oder so bezeichnet hast an dem Film, noch mal mehr Spaß gemacht oder mich mitgerissen, glaube ich. Ich wollte den Film auf jeden Fall sehen wegen Kristen Stewart, weil Kristen Stewart ja eigentlich schon sehr lange sehr stark gegen ihr Bella Swan-Image aus der Twilight-Saga anarbeitet, indem sie in Filmen von Olivia Sayas oder Pablo Laurent mitgespielt hat. Also eigentlich versucht hat, sich sehr stark Rollen zu nehmen, die vielleicht Gegenentwürfe sind zu dem, was sie irgendwie bei Twilight noch dargestellt hat. Und sie versucht hat, mehr und mehr eigentlich, vielleicht nicht nur in den Rollen, sondern eher als öffentliche Person, stärker auch in ihrer Queerness wahrgenommen zu werden und das irgendwie stärker zu machen. Und ich glaube, dahingehend müssten wir Love, Lies, Bleeding und diese Frage von Gewalt und Liebe und dem Spektakulären vielleicht eben auch diskutieren. Also was heißt das für das lesbische Kino?
Sehr interessant. Ihr habt jetzt beide schon Punkte angesprochen, auf die wir auf jeden Fall im Verlauf der Folge eingehen wollen. Nochmal ganz kurz zu meiner Seherfahrung. Ich habe den Film im Rahmen der Berlinale gesehen und mir ging es da ähnlich wie dir, Bianca. Auch ich war überrascht, weil noch nicht allzu viel von Love, Lies, Bleeding zu diesem Zeitpunkt in der Welt war. Meine Überraschung ging vor allem dahingehend, was die Darstellung der Anziehung zwischen den beiden Frauen angeht. Mir persönlich ging es so, dass ich so etwas noch nie im lesbischen Kino gesehen habe. Also wie Rose Glass von dieser Amour Fou erzählt, ist meiner Meinung nach um vieles unerschrockener, vielleicht auch hedonistischer und vor allem weniger um Zustimmung bemüht als die größeren Filme des lesbischen Kinos des vergangenen Jahrzehnts. Also ich musste da auch nochmal denken an Blau ist eine warme Farbe, an Carol und Ammonite, was dort die Themen sind. Es geht meist ums Coming Out, um die schwierige Phase der Selbstfindung, auch um äußere Widerstände oder das Geheimhalten des eigenen Ichs. Während Love, Lies, Bleeding mir so erscheint, als wäre das alles schon einen Schritt weiter, als müsste die Sexualität selbst nicht mehr ausdrücklich erklärt werden, wird auch nicht mehr hinterfragt, ist kein zentrales Thema des Films selbst, also die Findung der Sexualität zumindest. Ich würde sagen, sie ist sogar eine Selbstverständlichkeit. Und Anne, du hast das Stichwort bereits genannt. Mich würde interessieren, wie ihr das bewertet. Also vor dem Hintergrund des lesbischen Kinos, stellt Love, Lies, Bleeding da ein Novum dar oder fühltest du dich doch an etwas erinnert, was du schon gesehen hast in diesem Kontext?
Ich glaube, erstmal könnte man nochmal über diese Begriffe nachdenken oder diese Schwierigkeit der Begriffe, die du schon aufgeworfen hast. Weil ich glaube, dass man darin vielleicht schon merken könnte, okay, dass dieser Film sehr viele Dinge aufruft und sehr viele Begriffe, mit denen wir sonst Filme beschreiben, wo aber einer nicht mehr ausreicht, um das zu fassen, was dieser Film alles tut. Also ich habe, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, noch mal ein bisschen gelesen. Manchmal macht es ja viel mehr Spaß, zu lesen, was andere schreiben, als selbst zu schreiben. Und also du hast den Pulp, die Romanze und den Thriller ins Spiel gebracht. Und ich habe aber hier noch auf meinem Zettel stehen den Mystery, den Body Horror, den Slasher, den Liebesfilm, die Rom-Com, den Neo-Noir, das B-Movie, Exploitation, Sleaze, Grindhouse, Adult Movie. Das heißt, da kommt einiges zusammen, was Love, Lies, Bleeding also alles leistet und auf Vorstellungen, glaube ich, zurückgreift, die wir schon von bestimmten Dingen haben. Die Frage wäre, was heißt das dann nochmal im Hinblick auf quasi den lesbischen Aspekt da drin. Also was ist dann Lesbian Mystery, Lesbian Body Horror und so weiter. Aber ich glaube, erstmal geht es schon darum, auf etwas zurückzugreifen, was wir in bestimmten Elementen schon kennen.
Bianca, wie geht's dir damit? Hast du dich an andere Filme, vielleicht auch speziell des lesbischen Kinos, erinnert gefühlt? Oder war es für dich etwas, wie Anne gesagt hat, was aus so vielen Elementen besteht, dass es, ich würde mal zusammenfassend sagen, notgedrungen etwas Neues ist?
Ich habe mich durchaus erinnert gefühlt an andere Filme, aber eben auch genau diese Kombination schon auch als etwas Neues wahrgenommen. Ich würde vielleicht noch den Mafia-Film oder Drogen-Mafia-Film ins Spiel bringen bei den Elementen. Und ich glaube, diese Vergleiche, eben, ich habe auch mit Genuss andere Kritiken gelesen oder auch Kompilationen nun von Filmen, die zu Love, Lies, Bleeding dazu passen. Und da wurde jetzt auch einiges aus den 90ern wieder hervorgeholt. Und ich glaube, da kam ja schon auch Selma and Louise oder Bound Verknüpfungen finden. Und ich fand es aber auch interessant, dass Drive Away Dolls, der ja auch dieses Jahr oder letztes Jahr rauskam, ja auch so in die Richtung Crime Road Movie, aber halt auf eine viel komödiantischere Ebene geht. Der Film hat aber ja natürlich viel weniger Aufmerksamkeit bekommen, aber es ist trotzdem ganz spannend, da so ein paar Parallelen zu sehen. Ja, aber auf jeden Fall fand ich, also was mir bei dem Film sehr herausgestochen ist, auch wenn wir jetzt über Noir sprechen oder Neo-Noir, dass die beiden Figuren auch nicht in so Tropen einzuordnen sind. Also es ist jetzt nicht, ich sehe den Film und denke mir, ah, die ist jetzt die Femme Fatale, aber in so einem Kniff umgewandelt. Zum Beispiel habe ich jetzt keine Femme Fatale aus dem Noir gesehen, die jetzt hier eine veränderte Gestaltung hat. Ich weiß nicht, wie es euch dabei ging, aber das hat mir sehr gefallen. Also dass sie sich doch ein bisschen solchen Zuordnungen entziehen, die beiden Hauptfiguren. Und das fand ich doch eine Erneuerung, wo man sagt, man muss nicht auf so bestehende Figurentypen zurückgreifen, explizit. Natürlich sind es viele Elemente da, aber es muss nicht so eine Schablone und die Schablone wird verschoben, sondern man kann ein bisschen was Neues sehen.
Ich finde es sehr interessant, was ihr beide gesagt habt. Bianca, du hast gerade auch noch mal ein anderes Stichwort genannt, die Drive-Away-Dolls. Ich würde sagen, natürlich, das ist noch mal ein ganz anderer Film, als es Love, Lies, Bleeding ist. Wir haben das so, ja, eine Art Slapstick-artiges lesbisches Road-Movie. Dennoch finde ich interessant, dass dieser Film jetzt, sagen wir mal, einigermaßen zeitgleich mit Love, Lies, Bleeding in die Welt kommt, auch zusammen mit anderen Filmen, die mir im Nachdenken über Love, Lies, Bleeding noch eingefallen sind. Ich musste zum Beispiel auch an Bottoms denken. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, eine eher ja klamaukige Highschool-Comedy. Und was mir da auffällt, ist eben das, was ich vorhin schon aufgemacht habe. Wir haben auf einmal andere Themen im lesbischen Kino. Aber auch, was zumindest diese drei Filme jetzt vereint, den Fall, dass sie zunehmend von Frauen gemacht werden. Weil die anderen Beispiele, die ich vorher erwähnte, waren auffallend oft von Männern oder beinahe ausschließlich von Männern. Und was ich finde, was mir bei Love, Lies, Bleeding auch noch mehr auffällt, ich würde fast so weit gehen und sagen, dass es mir so erscheint, als wäre dieser Film beinahe auch für queere Frauen gemacht, also freimütiger in dem, was wir bisher gesehen haben, was auch das Gefallenwollen angeht. Also Love, Lies, Bleeding ist ja ein Film, der es überhaupt nicht darauf anlegt, jedermanns Sache zu sein. Und ich finde gerade im lesbischen Kino des vergangenen Jahrzehnts hatten wir oft den Fall, dass das eben doch so war, dass das etwas handsam ist, dass das irgendwie zugänglich sein muss, dass das alles auch nochmal von der Pike auf erklärt werden muss. Und deswegen wundert mich es auch so, dass Love, Lies, Bleeding jetzt doch so positiv besprochen wird. Es gibt ja doch einige Elemente, wir haben schon angesprochen, einerseits natürlich die Gewalt, auf der anderen Seite aber auch die Grittiness, dieses etwas Schmutzige, das bewusst Abstoßende, was Leute eigentlich auch von diesem Film wegdrängen könnte. Das beginnt schon eigentlich mit der Auftaktsequenz, mit dieser Toilettenreinigungsszene am Anfang, als Kristen Stewart eben bis zum, ja, den Ellenbogen in der Toilette steckt und in diesem Gym ein verstopftes Klo reinigt, reicht aber auch über die gruselige Vaterfigur von Lou, der zwischendurch mal einen Käfer verspeist, bis eben zu den besagten drastischen Gewaltszenen. Mich würde interessieren, wie ihr euch das erklärt, wieso dieser Film dennoch so gut ankommt. Ich habe es am Anfang schon mal aufgemacht. Hatte einfach die Marketingmaschinerie von A24 besonders gut funktioniert oder besticht Love, Lies, Bleeding dann doch aus eigener Kraft?
Naja, ich glaube, weil es dann doch in der Action und dem Tempo und der Comedy und all dem, was wir vielleicht als Spektakel beschreiben könnten, wenn wir diesen Begriff benutzen wollen, weil es darin dann doch genauso gut funktioniert und reißerisch ist und auch reißerisch sein will, Und ich glaube, dass ich auf jeden Fall als Zuschauerin dann sehr schnell diesen Modus verstehen kann und da mitgehen kann. Und deswegen dann vielleicht nicht so abgeschreckt bin von genau der Dreckigkeit oder Obszönität oder Weirdness oder so, die dieser Film auch an den Tag legt. Deswegen weiß ich gar nicht, ob er sich so stark nur an ein auch queeres Publikum richtet oder so, sondern ich glaube, erstmal versucht der Film schon, die Hand auszustrecken für viele Leute, bloß wer dann was darin sieht und erkennt und sich mit was beschäftigt, das ist dann nochmal eine andere Frage.
Bianca, wie geht's dir damit? Glaubst du, der Film zieht vor allem als Spektakel an?
Ich denke, das ist eine Komponente, aber ich denke auch, dass dieses, und Anne, du hast es ja schon angesprochen, so quasi das Star-Kino, das Kristen Stewart und Jackie O'Brien, dieses Duo, auch schon sehr gut in der Öffentlichkeit steht oder inszeniert wurde, auch in Ankündigung an den Film und ja auch irgendwie schon quasi, mir kommt's vor, ikonisch ist, bevor der Film überhaupt rausgekommen ist und dass da jetzt eine große Neugier war und dass man diese beiden Akteurinnen dann im Film sieht, dass das schon mal, glaube ich, einfach gut auch funktioniert oder viele abgeholt hat. Und ich glaube auch nicht, dass es unbedingt jetzt nur das queere Publikum ist, voll. Also da stimme ich Anne auch zu. Und ich selber zum Beispiel, also jetzt persönlich, bin jetzt nicht so der wahnsinnige Fan von Crime oder Action-Kino. Und von dem her hat es mich, glaube ich, in diesem Aspekt gar nicht so abgeholt und habe mir gedacht, darum findet der Film wahrscheinlich schon wieder ein größeres Publikum, weil es auch einfach in diese Richtung, in Crime und Noir, viele Fans gibt oder große Community. Und ja, also ich denke mir, dass das so ein Erfolgspunkt auch ist und auch die Erwartung, hier eine Liebesgeschichte zu sehen, die aber doch, ich glaube, so diese toxisch, sage ich jetzt unter Anführungszeichen, oder diese auch schwierigen, gewaltvollen, energiegeladenen Liebesgeschichten ja auch prinzipiell bei einem Publikum immer für Furore sorgen können.
Ich stelle die Frage auch bewusst so, weil ich in meinem persönlichen Umfeld einen sehr interessanten Take gehört habe, den ich auch gerne mit euch nochmal diskutieren würde. Ihr habt es jetzt genannt, das ist natürlich das Spektakel auf der einen Seite, was einen auf diesen Film neugierig macht, die Action, das Crime-mäßige. Ich würde später gerne noch drauf zurückkommen, was sich hinter diesem Spektakel noch verbirgt, also was man auf Interpretationsebene noch in diesem Film reinlesen kann. Auf den Take, auf den ich gerne noch zu sprechen kommen würde vorab, der war, dass dieser Film mit einem Heteropaar im Zentrum überhaupt nichts Besonderes mehr wäre. Könnt ihr damit etwas anfangen, mit dem Gedanken?
Muss ich gerade nachdenken. Ja, ich denke, also wenn wir die Figuren jetzt durch, also meinst du, ein Heteropaar da, ersetzen würden, dann wäre wahrscheinlich viele Handlungen erwartbar oder würden Klischees erfüllen. Also das könnte ich mir schon vorstellen. Andererseits wüsste ich auch gar nicht so, welche Figur ich jetzt quasi ersetzen müsste, damit es Erwartungen erfüllt. Also vielleicht fängt da dann doch die Schwierigkeit an oder das, was ich auch am Anfang gemeint habe, dass die beiden gar nicht so einzuordnen sind oder so wie so Schablonen zu ersetzen sind. Das finde ich auch das Interessante an dem Film. Also ja, wäre jetzt ein spannendes Gedankenexperiment, sich das so durchzudenken.
Ja, ich glaube auch, also damit ist es ja nicht getan. Und ich glaube auch, in hetero-Performances können ja wie so queere Dinge stecken oder so. Also gerade, wenn wir nochmal über Kristen Stewart nachdenken und Twilight oder sowas. Also Twilight hatte ja mega so eine Form von wie so queerem Comeback, würde ich jetzt nochmal sagen. Oder es gab mehr und mehr die Beschäftigung mit Twilight und der Queerness, die in dieser vermeintlich mega stark heteronormativ geprägten Geschichte steckt. Und deswegen glaube ich, also so einfach kann es dann nicht sein, einfach irgendwie wen auszutauschen und dann wäre dieser Film nicht mehr interessant oder sowas. Also dafür, also wir müssten schon auch über die Kamera sprechen oder über die Musik und über andere Dinge statt nur diese Körper. Aber ich glaube, weil dieser Film so krass auf diese Körper geht oder so, ja, kann man das irgendwie nicht einfach ausklammern. Ja.
Ich fand das einen sehr interessanten Take, weil ich finde, dass dieser Film für mich persönlich zumindest gar nicht anders zu denken ist. Und für mich geht es da weniger darum, ob es ein Heteropaar ist oder ein anders geartetes Paar, aber dass es doch zwei Frauen sind im Zentrum. Weil, was Love Lies Bleeding aufmacht mit diesem Exzess, mit diesem Überhöhten, mit diesem Grenzüberschreitenden, und ich glaube, wir können jetzt auch tiefer in Spoiler-Terrain gehen, ist eben diese Gewaltexplosion, die nur möglich ist, weil eine der beiden Frauen in außergewöhnlichem Maße stark ist. Also eine körperliche, weibliche Kraft mitbringt. Und das, finde ich, ist auch ein Novum bei Love Lies Bleeding, das wir eben bisher noch nicht so gesehen haben. Es kommt zu dieser Gewaltspirale, als sich Jackie, das ist besagte Bodybuilderin, radikal zur Wehr setzt, nachdem JJ, dabei handelt es sich um Lous Schwager, die Schwester von Lou brutal verprügelt hat, sie im Krankenhaus landet. Sie hat daraufhin einen Gewaltausbruch, wie gesagt, fährt zu ihm, tötet ihn, indem sie seinen Kopf wie im Wahn gegen die Kante des Wohnzimmertischs prügelt, bis davon nicht mehr viel übrig bleibt. Mich würde der Blick auf diese Gewalt, die da in diesem Film steckt, nochmal interessieren. Bianca, wie präsentiert uns Rose Glass deiner Meinung nach diese Gewalt? Hat sie in Love Lies Bleeding vielleicht sogar etwas Utopisches oder etwas Idealisiertes?
Ja, ich finde, also Rose Glass hat ja eindeutig, also hat sie auch in Interviews gesagt, quasi Spaß daran, die Gewalt zu inszenieren. Sie wollte etwas Lustiges, sweaty und violent machen. Und das ist etwas, womit ich gar nicht so mitgehen kann. Und ich fand diese Inszenierung von Gewalt im Hinblick auf Jackie auch gar nicht so unproblematisch, weil diese Gewaltspirale beginnt ja eigentlich, nachdem sie mit Anabolika beginnt. Also nachdem Lou ihr zum ersten Mal Anabolika spritzt, beginnen ja dann auch diese Aufnahmen oder diese Einstellungen, die sich durch den Film durchziehen, wo ein Close-up von einem Muskel ist, ihrem Körper eine Ader, die unter dem Muskel bebt und dann ja auch quasi da, dass sich immer mehr aufbaut, dass sie diese Impulsivität verspürt und aus sich ausbricht oder eben diese Gewalt auch gegenüber anderen Personen anwendet, und das ist eben dann der JJ. Und wenn man bedenkt, dass Anabolika halt Testosterone und ähnliche Stoffe sind, fand ich das schon problematisch, dass das hier in so eine Hormonerzählung mit reinkommt. Ich meine, also es sind, ich glaube, sie sprechen nicht direkt von Anabolika, aber es ist ja relativ eindeutig, dass es Anabolika sein sollen oder keine Magic Potion, wie Rose Glass eigentlich geplant hatte, das zu erzählen. Also sie hat in Interviews gesagt, sie haben eigentlich so eine Art abstrakte Magic Drug machen wollen, und dann ging sie doch in Richtung der Anabolika. Aber genau, das fand ich doch eine schwierige Erzählung, weil es für mich dann so eine Auslagerung von Gewalt erzählt, die passiert, wenn Testosterone im Spiel sind. Also da konnte ich nicht weg von diesem Gedanken während dem Film und danach. Ich weiß nicht, wie es euch damit gegangen ist, fände ich eben spannend. Und deswegen hatte ich dann auch mit dieser Gewalterzählung aus Liebe heraus oder für jemand anderen aus Liebe Gewalt auszuüben schon ein Problem. Ja.
Ja, ich fand das auch sehr interessant, was du gerade gesagt hast. Ich dachte mir auch, ist dieser Gewaltrausch, in den Jackie jetzt verfällt, etwas, was aus ihr selbst kommt, in Anführungsstrichen, also etwas, wogegen sie sich zur Wehr setzt, oder wie sehr ist das von diesem Anabolika getrieben und, wie du schon sagst, durch das Testosteron und dadurch in Anführungsstrichen auch durch etwas Männliches, und wie haben wir das dann letztlich auch zu lesen? Mhm. Anne, wie ging's dir denn damit?
Ich glaube, mir ging's anders, und ich versuche jetzt, das zu beschreiben, weil ich habe so drüber nachgedacht, während ihr gesprochen habt. Ich glaube, mir geht's anders, und zwar glaube ich, also die Gewalt ist schon im Film. Die kommt nicht erst. Die ist schon von Anfang an da. Es geht nämlich relativ früh eigentlich los damit, dass wir uns erstmal in dem Fitnessstudio befinden, in dem Lou, also Kristen Stewart, arbeitet. Da ist es ganz schön sweaty. Überall hängen Sprüche. Sprüche wie, pain is just, pain is weakness leaving the body, destiny is a decision. Lauter Sprüche, die erstmal aus einer sehr male-dominated world kommen. Du hast es vorhin, glaube ich, a man's man's world genannt oder so. Ja. Und ich glaube, das ist erstmal der Ausgangspunkt. Und damit sind wir schon in einer gewaltvoll verstrickten Umgebung. So. Und auch bevor quasi der Ehemann JJ umgebracht wird. Also der ist Frauenschläger, der schlägt seine Frau. Also da gibt es schon total viele Momente, die gewaltvoll sind. Und erst aber, wenn dann quasi Jackie zur Tat schreitet, dann nehmen wir das plötzlich als eine Grenzüberschreitung wahr. Oder da können wir uns dann die Augen zuhalten oder sowas. Aber es gibt eigentlich schon vorher auf vielleicht vermeintlich subtilerer Ebene oder so was permanent da ist.
Ich glaube, ich würde mich da irgendwo zwischen euch beiden einordnen. Also ich habe, wie gesagt, mir auch diese Frage gestellt, muss man das lesen quasi auf als eine Gewaltreaktion von Jackie, die eben befeuert durch Testosteron und in Anführungsstrichen durch etwas Männliches geschieht. Auf der anderen Seite, wie du schon gesagt hast, gerade eben Anne, ist es eben eine sehr gewaltvolle, eine sehr männliche Welt. Ich frage mich dann, ob uns Love Lies Bleeding auch etwas mitteilt, dechiffriert oder, ja, nicht dechiffriert, ob uns Love Lies Bleeding unterm Strich damit auch etwas sagen will, ob man nur mit Gewalt auf diese Gewalt reagieren muss und vielleicht sogar einen Schritt weiter gedacht, ob man quasi sich dieses Männliche aneignen muss, um in dieser Man's World zu bestehen. Ist das eine Lesart, mit der ihr was anfangen könnt?
Es könnte eine sein. Also ja. Lilly Hering schreibt zum Beispiel in der FAZ genau über diese Frage eigentlich. Also wo beginnt die Spirale? Beim ersten von einer Frau begangenen Mord oder quasi erst bei der fest etablierten patriarchalen Gewalt? Und denkt viel darüber nach, wer hat eigentlich das Recht auf Gewalt und auf Selbstverteidigung? Weil so könnte man ja quasi das, was ihr beschrieben habt, möglicherweise auch denken. Also passiert da tatsächlich eine Form von, ich glaube, ihr habt es Gewaltexplosion genannt. Oder wäre das auch was wir als Selbstverteidigung denken könnten, im weitesten Sinne oder so. Ich merke, dass mich zum Beispiel diese Frage der Anabolika und des Testosterons gar nicht so stark in dem Sinne interessiert, dass da eine Veräußerung oder sowas stattfindet. Sondern ich glaube, es geht genau darum, wie denken wir denn zum Beispiel Testosteron und wie haben wir das gelernt zu lesen oder sowas? Da findet erstmal irgendwie eine Erweiterung dessen statt, was dieser Körper plötzlich kann und was er sonst vielleicht nicht kann. Das finde ich, glaube ich, eher daran interessant, also auf dieser Ebene nochmal darüber nachzudenken.
Ja, kann ich auch verstehen. Also ich persönlich fand es eher ein bisschen frustrierend praktisch, weil also wir haben ja JJ und seine Frau Beth, also die Schwester von Lou, die in dieser gewaltvollen Beziehung sind und die auch Liebe als über Gewalt definieren oder verstehen, ja, und dass dann die Lösung quasi die Eliminierung von JJ ist, fand ich schade, dass es so diesen kurzen Weg geht. Ich hätte da mir erhofft, aber das wäre natürlich ein anderer Film auch, etwas Raffinierteres, etwas, wo Gewalt nicht mit Gegengewalt beantwortet wird und auch quasi diese Gewalt oder dieser Mord ja auch die Liebe zwischen Lou und Jackie festigt oder quasi so ein Liebesbeweis auch ist. Und ja, ich glaube, ich bin da so ein bisschen skeptisch gegenüber der Gewalt, vielleicht auch, weil ich sozusagen Team Celine Sciamma bin, die ich weiß nicht, nach ihrem letzten Film oder davor schon gesagt hat, ja, sie möchte gar keine Gewalt mehr erzählen und das ist so, die ist dem so überdrüssig und es ist ja auch immer, es wiederholt sich immer und auch ich finde, Love Lies Bleeding ist halt Gewalt ein Spektakel und auch es ist eine Art von Ästhetisierung von Gewalt und ich kann das irgendwie auch auslagern oder man kann es als etwas Abstraktes sehen oder auch als etwas, was dann vielleicht gar nicht so ernst genommen werden muss. Aber ja, ich habe es gar nicht so genossen während dem Film, sage ich mal. Also auch wenn es dann eben so Momente gibt, wo das gebrochen wird, also relativ gegen Ende sagt ja auch Jackie zu Lou, I killed people, what's wrong with me? Und sie sagt ja dann, Lou sagt also, nothing is wrong with you. Also es hat ja dann auch solche Momente, wo man sich dem wieder so ein bisschen distanziert, diesem Gewaltvollen gegenüber. Aber ja, für mich war das ja vielleicht einfach not my kind of thing, diese Gewaltspiele.
Ja, aber ich glaube halt, also ich glaube, das ist nochmal voll wichtig, weil ich glaube, die Gewalt ist keine Lösung, also die uns Glass präsentiert irgendwie, sondern also die ist ein Problem und die geht ja immer weiter quasi. Und die Gewalt ist ja nicht nur eine zwischen quasi den weiblich kodierten und den männlich kodierten Körpern in dem Film oder so, sondern auch eine, die wir im Hinblick auf irgendwie Lou und auch Jackie diskutieren könnten. Ich glaube, genau, also das ist, ich glaube, die Sache mit der Gewalt ist schon nochmal komplexer oder so. Was ich aber irgendwie interessant finde, ist nochmal, also wir sehen nicht, wie zum Beispiel JJ Lou's Schwester schlägt oder sowas. Also wir sehen blaue Flecken, meine ich. Wir sehen sie im Krankenhaus, also wir sehen diese Form der Erzählung. Wir sehen vielleicht mal einen rabiaten Armgriff, aber wir sehen keine Schläge. Wir sehen aber, wie Jackie schlägt beispielsweise. Also wir sehen plötzlich einen Körper, eine Macht ausüben, dem wir das vorher vielleicht nicht zugetragen hätten oder sowas. Und das ist, glaube ich, schon was Glass irgendwie interessiert. Also wer übt denn welche Form von Gewalt aus? Und wo kann auch schon der Spruch im Fitnessstudio eben Gewalt sein?
Und ich finde auch, weil du es gerade gesagt hast, wo sehen wir noch Gewalt oder wo wird sie nicht sichtbar, dass wir sehen ja auch quasi, was die Gewalt oder die Folgen der Gewalt in Lou ausgelöst haben, die sie mit ihrem Vater in ihren Mafia-Geschichten ausgeübt hat. Weil es gibt ja diese Passagen, wo wir in Rot sehen, also in so rot-schwarz getaucht, Vergangenes, was Lou wieder so heimsucht. Also so diese Einstellungen mit Pistole, wo jemand diesen Schlucht runterfällt und so weiter. Und das habe ich auch ein bisschen gelesen, als das sucht sie wieder heim und das ist immer noch in ihr drin, aber sie möchte sich davon distanzieren.
Bevor es weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass Cut nur durch eure persönliche finanzielle Unterstützung möglich ist. Also wenn ihr wollt, dass dieser Podcast nicht einfach irgendwann mal aufhört, sondern wir immer weiter hier jede Woche über Filme sprechen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/cut. Wenn ihr da eine Mitgliedschaft abschließt, das geht schon ab 3 € im Monat, dann erhaltet ihr jeden Monat ein großes mehrstündiges Special, in dem wir über Filmströmungen, aber auch Regisseure, Regisseurinnen reden. Das sind immer Folgen, die so 3-3,5 Stunden lang sind, wo wir durch deren Werk durchgehen. Und außerdem erhaltet ihr noch Zugang zum Cuts Discord-Server, wo wir jeden Tag über Filme, Serien, Trailer, alles Mögliche eigentlich reden. Auch der Literaturkanal zum Beispiel ist ordentlich im Gange. Da gibt es zum Beispiel jeden Monat einen Lesekreis. Also falls euch das interessiert, unterstützt uns gerne auf steadyhq.com/cuts. Und falls euch das nicht interessiert, unterstützt uns bitte gerne auch, denn wir wollen, dass dieser Podcast niemals aufhört. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Und jetzt weiter im Text.
Ich glaube, was man festhalten kann, egal wie man nun dazu steht, dass Gewalt ein Teil von Love, Lies, Bleeding ist, dass es, und korrigiert mich, wenn ihr das anders seht, schon einen gewissen Neuigkeitswert wieder in sich hat. Also, dass wir diese Form der weiblichen Wut einfach selten auf der Leinwand sehen. Bianca, du hast es angemerkt, eigentlich hätten die Frauen die Sache auch anders lösen können. Sie hätten diesen machistischen Kosmos um sie herum eigentlich auch entfliehen können. Dann hätten wir eher was Richtung Thelma und Louise geht, mit dem der Film ja auch oft verglichen geht. Sonst, wenn sich Frauen zur Wehr setzen, haben wir eben eine andere Form der Auseinandersetzung. Meistens ist es eben nicht die physische Kraft, meistens wählt man einen eher abseitigen Weg, man wählt Gift oder etwas, wo man eben nicht in die direkte Konfrontation gerät. Hier ist es nun die Gewalt und was ich mich da im Anschluss gefragt habe, Bianca, du sagtest ja, dich stört diese Gewalt, beziehungsweise du kannst sie zumindest in dem Film auch nicht in Anführungsstrichen genießen. Es war etwas, was dich eher etwas weggetrieben hat, so habe ich dich wahrgenommen. Mhm. Würdest du denn sagen, diese Form der Darstellung, disqualifiziert das dann auch Love, Lies, Bleeding als einen feministischen Film zu sehen?
Nein, das würde ich nicht sagen, weil ich gehe auch total mit dem Argument mit oder mit der Sichtweise, dass es etwas Transgressives ist, dass wir diese weiblichen Figuren Gewalt ausüben sehen, dass es etwas ist, was auch unsere Sehgewohnheiten auf eine positive Art bricht. Und das kann ja auf verschiedene Arten passieren. Und ich glaube, das ist dann einfach, ja, also ich hätte quasi eine strategisch raffiniertere Art lieber gesehen, aber das heißt nicht unbedingt, dass es deshalb sich nicht als feministisch definiert. Ich bin immer so ein bisschen, inwiefern geht es denn Richtung patriarchales Kino oder inwiefern repliziert das eigentlich die Strategien oder Techniken des patriarchalen Kinos, die halt auch auf Gewalt aufbauen. Andererseits ist es ja auch feministisch, sich dessen genau dieser Techniken zu bemächtigen und sie umzukehren oder neu zu besetzen. Also ich glaube, das lässt sich auch nicht so einfach beantworten. Aber ich finde, weil du gemeint hast, sie hätten diesen dieser Welt entfliehen können. Ich finde, es hätte ja nicht unbedingt eine Flucht sein müssen, aber weiß nicht, JJ nicht nur hinter Gitter setzen, sondern irgendeine andere Strafe quasi auferlegen.
Würdest du dann für dich sagen, dass Love, Lies, Bleeding ein feministischer Film ist? Und wenn ja, was macht ihn denn dazu?
Ja, ich würde sagen, dass es ein feministischer Film ist, queer-feministischer Film. Es macht ihn zu einem feministischen Film, dass er zwei selbstermächtigende Figuren hat, die sich gegen patriarchale Strukturen zur Wehr setzen. Und ich würde sagen, dass ihre ganze Umgebung eigentlich eine patriarchale Struktur ist und auch eben sehr gewaltvoll. Sie machen es mit ihren Mitteln. Und der Film in dem Sinne, wie wir auch schon über die verschiedenen Komponenten und Genres gesprochen haben, kombiniert vieles, was eben von einem männlich dominierten Kino schon gemacht wurde, aber auf seine Art, die eine empowernde Funktion hat.
Anne, wie geht's dir damit?
Also ich glaube, genau, wenn man versuchen möchte, darüber zu sprechen, ob Filme feministisch sind oder nicht, dann muss man, glaube ich, immer gucken, für welche Art von Feminismus oder so stehen sie vielleicht ein oder was versuchen sie in dem, was sie tun. Und ihr habt jetzt viel über Fluchtmöglichkeiten gesprochen und Raffinesse oder sowas. Und ich glaube, das ist erstmal nicht das, was den Film quasi interessiert, sondern der interessiert sich genau erstmal für das Ausgeliefertsein und das Nicht-Weiterkommen und Nicht-Weiter-Können und gibt sich dem hin. Genauso wie quasi die Lösung nicht ist, dann die eine Person zu töten und dann kann ich happy irgendwie in den Sonnenuntergang fahren mit meinem Pickup, sondern also dann geht's eigentlich erst richtig los und dann kriege ich richtig Probleme und dann geht's erst weiter. Also das heißt, in diesem Ausgeliefertsein steckt, glaube ich, voll viel, was mit dieser Form und diesem Verständnis vom Feminismus zu tun hat, was ich total interessant finde an dem Film. Und ich glaube, weil jetzt schon so Celine Sciamma irgendwie gefallen ist oder sowas. Also ich glaube, dass es dann doch eigentlich witzigerweise schon eine Form von Ähnlichkeit gibt zwischen diesem Film und vielleicht so Porträt einer jungen Frau in Flammen oder so. Weil ich glaube, dass beide Filme sich eigentlich tatsächlich auf absurde Art und Weise sehr genau eine bestimmte Zeit anschauen und wie eine Form von queerem Leben zu dieser jeweiligen Zeit möglich war, möglich ist oder möglich sein könnte. Als vielleicht auch Imagination oder Fiebertraum oder so wie bei Love, Lies, Bleeding. Und das ist eigentlich ganz schön, weil in dem Film gibt es so bestimmte Marker, die eine Zeit anzeigen. Also es gibt das Kostüm, es gibt so flirrende, fiebrige Synthesizer-Musik, manchmal auch so ein paar Pop-Songs. Es gibt aber vor allem in einer Szene einen Fernseher, der im Hintergrund läuft und wo es um die Berichterstattung zum Mauerfall geht, 1989. Das heißt, auch da geht es quasi um was, nicht um die Auslieferung, sondern um plötzlich eine Grenze, die fällt. Also plötzlich gibt es da ein Versprechen auf Freiheit, auf Neuanfang, auf auch Verbindung vielleicht oder so. Und das heißt, da gibt es eigentlich so einen sehr klaren zeitlichen Marker. Und interessant ist aber halt, dass Lou liest immer wieder ein Buch, nämlich Metro Sluts von Patrick Califia. Und das ist irgendwie, finde ich irgendwie voll interessant, weil das Buch ist super präsent im Film, aber in sehr wenigen Kritiken taucht es dann doch irgendwie auf. Ich glaube aber, es ist ziemlich wichtig für diese Frage, wie feministisch ist dieser Film? Oder ich würde eher sagen, welchen Feminismus vertritt dieser Film? Weil quasi Metro Sluts erschien 1988. Eigentlich auch so im Zuge der Feminist Sex Wars. Die kann man jetzt nicht in Gänze erklären, natürlich in dieser Podcast-Folge. Aber das war eigentlich eine Bewegung, vor allem in den 70ern und 80er Jahren, wo es genau darum ging, über Sexarbeit, Pornografie, erotische Literatur, Sexpraktiken, Zustimmung, einfach das Recht auf Sexualität, würde ich sagen, im weitesten Sinne irgendwie zu diskutieren. So. Und wer ist überhaupt auch gemeint, wenn wir von Frauen sprechen? Wer wird da auch von wem vielleicht ausgeklammert? Und es haben sich quasi im Zuge dieser Sex Wars zwei größere Fronten gebildet, eigentlich zwei größere Parteien, könnte man sagen. Eine so sehr sexpositive Bewegung und eine sehr strikt antipornografische Bewegung. Und diese hat zum Beispiel total klar ja diese Ansicht vertreten von Porno ist gewaltvoll, gerade weil das eben aus einem patriarchalen System erstmal kommt. Und auch diese Frage von Gewalt an Frauenkörpern oder sowas, also diese Position kam erstmal aus einer bestimmten sehr gewaltvollen Erfahrung und hat sich deswegen total stark gegen Praktiken gewehrt, die bestimmte Dinge auch wieder integrieren. Also das heißt, BDSM-Praktiken oder sowas, das fanden alle, die auf dieser Antipornografie-Bewegung waren, das fanden die furchtbar, weil sie meinten, das wiederholt ja nur eine Form von Gewalterfahrung, die wir schon genüge aus unserer Gesellschaft kennen. Und das ist eigentlich, also ich glaube, das ist eigentlich ziemlich wichtig, dass dieses Buch immer wieder auftaucht, weil das so eine Sammlung ist von erotischen Kurzgeschichten, wo es dann genau um lesbische BDSM-Praktiken geht, um Machthierarchien und wie sich Machtpositionen verändern, wie wir die wechseln können und sowas. Und das ist ein Buch, was, das ist nicht comfortable. Also da geht es auch immer wieder um Vergewaltigungsfantasien oder Inzestfantasien oder sowas. Und das Buch ist aber total stark geschrieben aus der Perspektive von eben Patrick Califia, einem bisexuellen Transmann, in der Idee von, diese Fantasien können wir nicht einfach ausklammern und wir können die nicht einfach verwerfen, sondern wir müssen die eigentlich ernst nehmen und sagen, BDSM ist einfach nicht nur irgendwie eine Wiederholung von irgendeiner Gewalt, die wir gelernt haben, mit der wir aufgewachsen sind, sondern da geht's eigentlich um eine andere Form von Begehren, die auch über Consent natürlich funktioniert, über Zustimmung. Und wir müssen über diese Fantasien sprechen und das Sprechen reicht halt eben nicht aus, sondern wir müssen quasi gucken, wie wir diese andere Politik des Begehrens oder so tatsächlich praktizieren können, wie wir die ernst nehmen können, wie wir eine Stille, die dieses erotische Begehren umgibt, irgendwie durchbrechen können. Und deswegen scheint mir das nicht von ungefähr, dass dieses Buch immer wieder auftaucht, dass es genau der Mauerfall ist, den es am Anfang gibt, dass es auch eine sehr bestimmte Landschaft ist, in der dieser Film spielt. Also wir befinden uns auch da an der Grenze zu Mexiko, an der Grenze zu einer Wüste. Wir haben ganz viele Schluchten, die diese Landschaft durchziehen und durchzerren oder so. In der Kritik von Lilly Hering, die ich vorhin schon zitiert habe, vergleicht sie zum Beispiel die Schlucht mit dem vaginaförmigen Riss in der Landschaft, an deren Grund schon einige Leichen liegen. Eine ganz tolle Formulierung, wie ich finde. Also das heißt, in diesem Zugriff auf Raum und Zeit findet eigentlich, glaube ich, schon was statt, was sehr eng mit diesem Feminismusverständnis vielleicht zu tun hat, über das wir sprechen.
Ich habe mich jetzt gefragt bei deiner Ausführung zu den Macho-Sluts, ob sich das denn auch ausreichend tatsächlich in die Bildwelten von Love, Lies, Bleeding übersetzt. Also alles, was du jetzt an, ich nenne es mal, sexueller Devianz aufgemacht hast, einfach etwas, was sich außerhalb des, ja, vielleicht allgemeinen Normbereich bewegt. Wir haben viel über die Gewalt gesprochen, noch wenig über die intimen Szenen, die es in Love, Lies, Bleeding gibt. Findest du, das wird da dann auch transportiert? Unterscheidet sich der Film da so sehr von anderen Filmen, vielleicht auch wieder lesbischen Filmen, die wir bislang gesehen haben?
Also ich glaube, da wird schon was anderes versucht als quasi wie so bei den White Art Lesbians bei Siama oder so. Zumindest kriegen wir andere Dinge zu sehen. Also wir sehen schon das Fingern im Badezimmer, wir sehen das Roleplay im Bett oder so. Also es gibt schon solche Momente. Ich würde aber sagen, quasi gerade in diesem Rückbezug zu den Macho-Sluts oder so, also wirklich brenzlig wird es ja da für mich als Zuschauerin nicht. Eine befreundete Person aus meinem Umfeld kann so Gewaltszenen im Kino eigentlich gar nicht gucken und hat dann versucht, sich immer wieder die Augen zuzuhalten, wenn es zu drastische oder explizite Szenen gab. Und meinte, dass das relativ gut funktioniert hat. Das hat mich aber eigentlich sehr gewundert, weil ich glaube, dass ab einem bestimmten Punkt schon diese Frage von, wie viel können Körper ertragen, die quasi sowohl in diesen, zum Beispiel Prügelszenen, aber auch in den Sexszenen, aber auch in den Szenen, wo es um die Anabolika-Faszination geht und den Konsum, dass die eigentlich gar nicht mehr dann so voneinander zu trennen sind. Und ich glaube aber, dass im Vergleich zum Buch fordert es mich dann nicht so stark dann doch in meiner Position heraus. Also der Mord an JJ, der hat was total Komisches. Also der kann einen im ersten Moment total erschrecken und man kann das abstoßend finden, wie diese Gewalt da inszeniert wird. Absolution wird diesem Mord aber auch nicht erteilt. Also ich glaube schon, dass dass in dieser Komik nochmal irgendwie mehr steckt, als nur zu sagen, das ist dann witzig, wenn der Mann verdroschen wird oder so. Aber sie sorgt dafür, dass ich mich auf jeden Fall nochmal anders von diesen Bildern eben distanzieren kann. Also ich kann diesen Film, ich kann total mitgehen und ich kann das feiern, aber ich kann halt eben auch mich trotzdem in meinem Kinosessel immer wieder auch mal zurücklehnen. Versteht ihr, was ich meine? Weil es ist so ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis, glaube ich, was ich gerade versucht habe zu beschreiben.
Ich würde gerne noch weiter auf die Frage eingehen, die du gerade schon aufgeworfen hast, Anne. Wie viel können Körper ertragen? Ich glaube, wir müssen noch expliziter über die Body-Horror-Elemente im Film sprechen. Und da gab es für mich mitunter auch Szenen, mit denen ich mich persönlich etwas schwer getan habe. Ich denke da an die Momente, in denen sich Jackies Muskeln auf einmal aufgepumpt haben. Beinahe monströs sah das dann ja auch auf. Also die Adern treten geräuschvoll hervor, die Kamera zoomt darauf. Meist sind es die Szenen der Wut, auf die dann eben der nächste Gewaltausbruch folgt. Und wie gesagt, ich habe mich etwas schwer getan damit, konnte auch einfach schwer diese Szenen einordnen, was sie mir eigentlich sagen wollen. Und mich würde deswegen interessieren, wie es euch damit ergangen ist. Also welche Funktion haben diese Szenen, hat diese Form des Body Horrors in Love, Lies, Bleeding? Warum sehen wir diese Muskeln so viel? Und warum ist dann vielleicht die Anschlussfrage, gehen wir dann sogar ins Überrealistische, wenn sich dann Jackie sogar auch tatsächlich überdimensioniert aufpumpt.
Also ich glaube, dieses Überrealistische hat es auf jeden Fall auch gebraucht, um auch diesen Körper von Jackie, der ja auch nun mal der Körper von Katie O'Brien bis zu einem gewissen Maß ist, nicht total zu addern oder in eine Fantasie zu verwandeln, die aber gleichzeitig auch was Reales hat, sage ich mal, weil sie natürlich auch seinen muskulösen Körper hat. Also mir hat also dieser Body Horror in dem, dass er am Ende in diese überhöhte Figur, ich glaube, wir dürfen ja eh spoilern sozusagen.
Ja.
Oder? Wenn, dann ist es jetzt eh schon der an einem späten Punkt, wie sich dieser Körper eben in diese Hulk-artige Figur, wurde es ja auch oft verglichen, verwandelt. Das fand ich war für mich ein stimmiger Übergang, und von dem her hat es für mich ein bisschen mehr Sinn gemacht, dass es diese Szenen gibt, oder dadurch hat sich ein bisschen mehr von dem, was ich schon vorher angesprochen habe, mit dem Anabolika distanziert, weil es in eine surreale Richtung geht. Und dann konnte ich dem noch so ein bisschen mit Willen interpretieren, dass es doch sich von der Realität einfach entfernt. Also natürlich, das hat ja Body Horror sowieso an sich, aber das war doch ein Body Horror, der sehr nah an den realen Körpern dran ist. Und ich, weil wir jetzt auch gerade über Sexszenen gesprochen haben, ich habe mich jetzt in dem Zusammenhang auch nochmal gefragt, inwiefern der Film auch seine Sexiness erfüllt. Und das passiert ja auch eigentlich die meiste Zeit über die Körper oder viel über Jackies Körper oder eben auch über solche Close-ups, über das Schwitzen und gar nicht so viel über den Sex an sich, weil es gibt diese zwei Sexszenen, die aber eigentlich sehr, sage ich mal, sehr sanft oder auch sehr distanziert von den Körpern sind. Also habe ich es auf jeden Fall wahrgenommen. Oder sehr, also schon fragmentarisch, aber wir sehen gar nicht so viel die Körper, es sind mehr die Gesichter oder so verhuschte Momente. Vielleicht habt ihr das auch anders wahrgenommen, aber genau, von dem her habe ich mich gefragt, ja, wo ist die Sexiness oder wie sind Sexiness und Body Horror miteinander verbunden? Und ich stammel jetzt so ein bisschen rum, weil ich es auch noch gar nicht so einordnen kann.
Ich fand das sehr interessant, also dein Rückgriff auch nochmal auf die Sexszenen. Ich würde eben schon sagen, dass Love Lies Bleeding da wieder in etwas Neues Terrain geht. Also dass wir haben jetzt öfter schon Porträt einer Jungfrau in Flammen gehabt, und gerade wenn wir auch auf andere Historienfilme blicken, ist es so, meist gibt es dieses Longing aus der anderen Ecke des Raumes, wenn es tatsächlich Sex zu sehen gibt, dann ist er irgendwie verschämt. Es gibt diesen klassischen Schwenk hin zur Zimmerpflanze, sobald was passiert, und ich finde, da ist Love Lies Bleeding eben doch sehr anders. Ich hatte mich auch nochmal gefragt, im Zusammenspiel mit der Gewalt, dass der Film eigentlich für mich mehr oder minder in zwei Teile, wenn es um diese beiden Pole geht, geteilt ist. Also am Anfang haben wir noch mehr von dieser Liebesgeschichte. Wir haben dann eben auch die Sexszenen mit drin, und dann gehen Lou und Jackie beinahe auseinander. Also Jackie fährt ja dann trotz allem zu ihrem Bodybuilding-Contest. Lou wiederum muss hinter ihr etwas aufräumen. Und dann geht es quasi auch weiter mit dieser Gewaltspirale. Und erst am Ende des Films begegnen sie sich eigentlich so richtig wieder. Also als wäre diese Liebesgeschichte zwischendrin auf Hold. Dennoch würde mich nochmal interessieren, Anne, wie ging es dir mit diesen Body-Horror-Elementen? Also wenn wir gerade auf diese surrealen Momente blicken, also gegen Ende, wenn sich dann Jackie und Lou wieder gefunden haben und Jackie sich in diese Hulk-artige Figur verwandelt, wo sie dann tatsächlich auch die Kraft hat, den Vater von Lou wie einen Käfer auf den Boden zu drücken.
Ich glaube, weil ja genau das Monströse, das Bedrohliche, das Gefährliche, das mich zerstören kann, dass das ja genau wie so das sein kann, was ich begehren kann. Also ich sehe das, glaube ich, gar nicht als Widerspruch, sondern ich glaube, wenn es um die Sexiness oder Horniness dieses Filmgehens oder so, dann spielt, also ist das, glaube ich, genau an diesen Moment gekoppelt dessen, dass da die Muskeln dann so anschwellen und überbordend werden und fast wie so drohen, die Haut zu zerreißen. Ich kann das gar nicht getrennt voneinander betrachten.
Hm. Damit sind wir dann auch schon beim Ende des Films angekommen. Also wie gesagt, Jackie verwandelt sich in diese Hulk-artige Figur. Anne, was du gesagt hast, finde ich, macht auch durchaus Sinn. Also wenn sich dann Lou eben doch nicht dafür entscheidet, ihren Vater zur Strecke zu bringen, dann haben wir ja diesen schnellen Schwenk hin in die rosaroten Glitzerwolken, wo dann beide durch die Wolken warten. Lou sitzt, glaube ich, entweder auf der Schulter oder in der Hand von Jackie. Also da ist dieses Bild, das du gerade nochmal beschrieben hast, sehr, sehr deutlich. Ihnen gelingt es dann letztlich, vor der Polizei zu fliehen, zumindest für den Moment. Wir haben dann nochmal einen Cut hin in einen anderen Augenblick. Da sitzen dann beide im Truck. Hinten auf der Ladefläche liegt die Leiche von Lou's Ex, die im Laufe dieser Gewaltspirale eben auch zur Strecke gebracht wurde. Sie wacht dann nochmal auf. Lou reagiert etwas genervt, schleppt sie in die Wüste, erwürgt sie letztlich, während Jackie im Pickup schläft. Was denkt ihr denn zu diesem Schlusspunkt bei diesem Film? Ist das die richtige Pointe, die da noch einmal gesetzt wird?
Was denkst du denn dazu? Als Moderatorin sprichst du so wenig, aber mich interessiert, was du denkst.
Ich finde tatsächlich, wie gesagt, ich hatte mein Problem etwas mit diesen surrealen Szenen im Vorab. Für mich macht Sinn, was du sagst darüber, dass das wahrscheinlich genau das ist, was Lou begehrt. Also, dass es eine Frau gibt, die sie derart schützen kann, die sie auch vor dieser Familie schützen kann, wobei man dann auch wieder kritisch anmerken könnte, dass ja auch Jackie die ist, die sie letztlich in die gewaltvolle Konfrontation bringt, indem sie sich eben für diesen Weg entscheidet, JJ selbst aus eigener Hand zur Strecke zu bringen. Aber was das Ende selbst angeht, war es mir tatsächlich etwas too much. Ich hatte das Thema vorhin ja schon aufgemacht. Ich würde es nicht in diese Richtung deuten, dass Rose Glass uns damit irgendwie sagt, dass Gewalt die Lösung ist. Wir wissen ja auch nicht, was im nächsten Moment passiert. Vielleicht werden sie doch von der Polizei eingeholt. Mir hat es beim Sehen Spaß gemacht, dieses Ende. Es ist eben sehr skurril. Es setzt nochmal eine Portion mit obendrauf, also nochmal irrsinniger, dass eben dann auch Lou dazu gezwungen ist, Daisy, die ja ohnehin als etwas nervtötender Charakter dargestellt wurde, dann nochmal zur Strecke bringt. Aber sonderlich kraftvoll fand ich die Pointe nicht. Also es entlässt uns mit nichts. Ich würde sagen, es ist nicht mal eine richtige Pointe.
Ich denke mir, sie hätten doch gleich wegfahren sollen, wenn sie jetzt sowieso on the run sind. Und jetzt haben sie aber auch noch eine tote lesbische Freundin oder Ex im Koffer. Das hätte vielleicht vermieden werden können, habe ich mir jetzt gedacht, wo wir so drüber gesprochen haben. Aber sonst fand ich, ja, also es hat natürlich einen Kontrastpunkt, auch dieses im Tageslicht, wir haben jetzt kein Neon mehr, es ist so ein Pseudo-Happy End, sie fahren auf keine Schlucht zu wie Thelma und Louise, aber sie sind trotzdem gemeinsam im Pickup und ja, find's okay, aber ich hätte mir jetzt auch, also ich habe jetzt noch nicht drüber nachgedacht, was hätte ich mir denn für ein Ende gewünscht oder was wäre so eine andere Möglichkeit gewesen, und da der Film ja auch am Ende in sehr viele Überhöhungen kommt, also eben auch diese Szene, wo die beiden Hand in Hand vor einem purpurnen Himmel in Glitzergewand, in Glitzer, ja, Bikinis laufen, ist ja auch total Überhöhung, also da, ja, kann ja gar nichts mehr drüber gehen fast.
Anne, jetzt wo du beide Sichten kennst, wie ging es dir mit dem Schluss?
Ich verstehe auch beide Sichten. Also ich glaube, dass dieser Moment, wo Lou auf Jackies Schulter sitzt, also der ist komplex, weil er zum einen dieses Begehren irgendwie ernst nimmt und zugleich ist er eine Karikatur und macht sich fast schon wie so darüber lustig und auch über unsere Erwartung eines Happy Ends. Und ich glaube, in dem, was was ihr jetzt auch so beschrieben habt oder so. Ich glaube, dass über Daisy eigentlich dieses Happy End im Sinne von Thelma und Louise und wir fliegen in die Schlucht mit unserem Pickup, das wird uns ja eigentlich auch wieder verwehrt, oder? Also die Ex-Freundin kriegen wir nicht los und die Vergangenheit kriegen wir nicht los und die toten Lesben fahren hinten halt mit und damit müssen wir umgehen. Also ich glaube, genauso wie der Mord an JJ nicht die Lösung ist, um quasi diesem Ort zu entfliehen, ist quasi auch die Gewalt gegen Daisy keine, die vollständig glücksbringend ist. Sie ist quasi in dem Film notwendig, damit bestimmte Dinge nicht auffliegen. Und ich glaube auch nicht, dass Daisy nur total naiv ist, sondern das ist eine ziemlich machtvolle Person, die ihre Umgebung beobachtet und erstmal naiv wirkt, aber sehr viel mitbekommt. Und genau über dieses Beobachtende und erstmal Passive plötzlich total aktiv wird oder aktiv werden könnte. Daisy ist ziemlich gefährlich. Und das finde ich eigentlich schon wieder toll an dem Film, dass der dann diese Figur, die man erstmal so abtun kann, plötzlich eigentlich schon so ernst nimmt, dass man sie dann umbringen muss. Also es ist eigentlich in der Logik des Films, glaube ich, nur konsequent. Und dann eigentlich cool, dass sie weiter da ist und genau nicht weg, sondern sie über ihren Tod hinaus wie so noch diese Macht hat.
Ja, das hat mir auch gefallen, dass Daisy nach am Anfang oder nach außen hin diese Naive spielt oder die so wirkt und dann aber doch viel mehr durchschaut, als man vielleicht annehmen könnte. Also da auch wieder so eine gewisse Ambivalenz da ist. Und ich am Ende ist mir gerade auch noch eingefallen, haben wir auch noch die Katze im Pickup-Truck. Auch wichtig, keine Gewalt.
Sehr wichtig, keine Gewalt, super.
Ja. Keine Gewalt gegenüber Tieren wurde angetan. Super. Und bevor Lou aus dem Haus, aus Mikasa Apartments flieht, dort wo sie wohnt, nimmt sie ja noch die Katze so behutsam mit. Und das fand ich irgendwie so ein Detail. Und ich finde, der Film hat auch einige Details, die man irgendwie so ignorieren kann und so daneben hergehen, aber die dann doch auch wieder einiges erzählen und eben in dem Fall auch diese Behutsamkeit, die Katze, an die Katze zu denken, das sind gerade so Dinge, die oft in Filmen einfach nicht vorkommen und das fand ich echt schön, ja. Und die Katze sitzt ja dann am Ende noch und Jackie schläft gerade, während Lou sich um die Leiche kümmert und die da auch nur so an den Straßenrand im Teppich hinrollt, aber und wir sehen irgendwie so den Bausch des Katzenschwanzes und so. Also das fand ich schön.
Also doch auch was Schönes am eher gewaltvollen Ende. Mich würde abschließend noch interessieren. Wir haben jetzt über die Gewalt in Love, Lies, Bleeding gesprochen. Wir haben über den Stellenwert fürs lesbische Kino gesprochen. Würdet ihr denn sagen, das ist ein Film, den man gesehen haben muss?
Ja, ich tue mir immer schwer mit dieser Frage, weil es kommt natürlich ja drauf an, warum muss man etwas, möchte man mitreden, möchte man das Genre-Kino bewerten können oder das einordnen können, den Film in eine Zeit, in der dieser Film rauskommt und auch vielfach gefeiert wird, dann würde ich sagen, ja, auf jeden Fall möchte ich lesbisches Kino sehen, möchte ich queere Energy haben, dann, ja, oder kenne ich noch keinen lesbischen Film, dann ja auch ja. Also ich denke, ja, ich würde mir auf jeden Fall anschauen, aber auch auf jeden Fall vielleicht mit anderen Leuten, um genauso wie wir jetzt auch mal darüber zu diskutieren und sich zu schauen, wie haben wir das wahrgenommen, und weil es kann ja auch sehr unterschiedlich sein.
Anne, wie siehst du das?
Ich würde natürlich sagen, auf jeden Fall gucken und danach lesen, diskutieren und vielleicht mal Metro-Sluts durchblättern.
Ich würde mich anschließen. Ich finde, der Film ist unterm Strich ein aufregendes Wagnis in ästhetischer, aber auch in erzählerischer Hinsicht. Einige Punkte davon haben wir heute gestreift. Auch beim Sehen zeigt er sich schon als Spektakel. Also egal, wie tief man einsteigen will, ist er, finde ich, etwas, was beim Sehen schon Freude macht, einen zumindest nicht kalt lässt. Und das ist für mich persönlich am Ende immer das Wichtigste, dass man lange darüber hinaus nachdenken kann. Bevor wir uns verabschieden, haben wir bei Cuts immer die Möglichkeit, dass wir noch auf Dinge hinweisen, die wir zuletzt gesehen oder gelesen haben, die uns ebenfalls gut gefallen haben oder womöglicherweise auch auf ein Projekt. Anne, was gibt es da bei dir? Was möchtest du noch empfehlen zum Schluss?
Ja, vielen lieben Dank. Und erstmal auch nochmal danke für die Einladung und danke für das tolle Gespräch mit euch beiden. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich wollte ganz kurz darauf hinweisen, dass bald wieder die Ausschreibung für den Siegfried-Kackauer-Preis kommt, der vom Verband der Deutschen Filmkritik in Kooperation mit verschiedenen Stiftungen vergeben wird. Die Ausschreibung kommt jetzt bald raus. Aufgrund von finanziellen Veränderungen wird es tatsächlich auch in diesem Jahr Veränderungen bei dem Preis geben. Bislang gab es immer zwei Kategorien, die beste Filmkritik und ein Stipendium in Zusammenarbeit und Kooperation mit dem Filmdienst. Genau, wie gesagt, ich tease jetzt hier nochmal so Veränderungen an und check die VDFK-Website vielleicht in den nächsten 2 Wochen. Da kommt nämlich dann die Ausschreibung raus. Ich will aber gar nicht so viel über den Preis selber sprechen. Das kann man alles online nachlesen und recherchieren. Ich will vor allem eigentlich nochmal besonders Leute ermutigen, sich auf diese Preise zu bewerben, die sich sonst vielleicht nicht bewerben. Also vor allem auch Flinter-Personen, People of Color, Personen, die auf welche Form auch immer behindert werden in unserer Gesellschaft. Traut euch zu bewerben, wir freuen uns voll darüber. Und es gibt schon seit einigen Jahren die Möglichkeit, dass nicht nur AutorInnen selbst Text und Beiträge einreichen, sondern auch Dritte. Das heißt, wenn ihr einen super Text von einer Person gelesen habt, die ihr toll findet oder so, könnt ihr den auch einreichen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, diese Möglichkeit zu betonen, die oft vergessen wird. Genau, darauf will ich hinweisen. Vielen lieben Dank.
Danke dir, Anne. Bianca, was gibt's bei dir? Hast du was gelesen, gesehen, was bei dir noch einen besonderen Eindruck hinterlassen hat zuletzt?
Ja, also auch nochmal von mir erst danke für die Einladung, für das tolle Gespräch und für den Austausch. Und Anne, danke auch für die Hinweise. Ich muss sagen, ich tue mir immer so schwer, spontan etwas aus der letzten Zeit hervorzugraben, aber ich kann vielleicht hinweisen auf etwas, was von mir in letzter Zeit noch hervorgekommen ist. Ich habe ja, wie du auch am Anfang schon erwähnt hast, noch den Podcast Nicht Wurscht, und da haben wir jetzt im Sommer, beste Zeit, eine neue Staffel gestartet, und vielleicht habt ihr ja Lust, da reinzuhören, weil da sprechen wir auch viel über das österreichische Kino und auch so Filme, die weniger bekannt sind, vielleicht ein bisschen verschollen auch teilweise, aber jetzt auch im Internet zu streamen sind. Also da haben wir jetzt das Thema Arbeit. Es geht um Darstellung von Arbeit, Arbeitslosigkeit, Care-Arbeit. Ich glaube, es ist auch etwas, was gerade in diversen Medien und filmischen und Serien-Outputs zu sehen ist. Aber ja, ich auf jeden Fall fanden wir das einen spannenden Aspekt in Filmen, und genau, wir kombinieren da immer Mainstream und österreichische Arthouse-Filme und freuen uns, wenn ihr zuhört und uns auch irgendwie Wünsche gibt, was ihr gerne sonst noch hören würdet oder wie ihr es so fandet. Und ja, also im Sinne der Podcast-Community freue ich mich über Input auch da, und ja.
Sehr spannend. Wo finden wir den Podcast? Gibt es den bei Spotify, Apple und Co.?
Yes, den gibt es bei Spotify und allen oder fast allen hoffentlich Audio-Streaming-Anbietern. Und genau, es heißt netwurscht.com. Ja, also da könnt ihr auch nochmal nachschauen auf der Website.
Sehr schön. Mir geht immer gleich das Herz auf, wenn ich österreichisch höre. Aus Bayern, deswegen.
Ah ja.
Ja. Genau, ich muss einen Break machen. Also ich gehe in eine etwas andere Richtung. Also bei mir geht es tatsächlich um etwas, was ich zuletzt selbst gelesen habe. Es ist kein aktuelles Buch, aber wie gesagt, etwas, was mich aktuell beschäftigt hat. Es geht um Garth Greenwells Was zu dir gehört. Das ist ein Roman, der von einem amerikanischen Professor erzählt, der in Sofia Literatur lehrt und dort die Bekanntschaft mit Gimitko macht, der sein Geld durch Sex mit einem männlichen Freier verdient. Und ich finde das Buch gerade nochmal im Nachdenken, jetzt im Nachgang zu Love Lies Bleeding, interessant, weil für mich das so eine etwas, ja, eine andere, eine Gegenbewegung aufmacht. Wie gesagt, für mich war Love Lies Bleeding besonders durch diese Grittiness, den Schmutz, das Abseitige, über das wir jetzt ja auch viel gesprochen haben, und dass das eben auch etwas ist in diesem Film, das mal in einem lesbischen Kontext stattfinden darf, weil, wie ich auch schon gesagt habe, für mich waren gerade im letzten Jahrzehnt die lesbischen Filme immer sehr um, in Anführungsstrichen, Reinlichkeit bemüht, womit ich natürlich auch irgendwie das moralisch Unanfechtbare meine. Und bei Garth Greenwell, bei Was zu dir gehört, bewegen wir uns eben in diesem männlich-homosexuellen Kosmos. Und ich finde, das ist eine ganz diametral andere Erfahrung. Dort ist es nämlich etwas, wo das sehr im Düsteren, noch im Schmutzigen stattfindet. Und es kommt mir so vor, als hätte da das fiktionale Erzählen eine andere Bewegung machen müssen und erst eine gewisse Form der Normalität, der Zärtlichkeit, des nicht so abseitigen finden müssen. Deswegen fand ich das in dem Buch wie eine Art Rückschau im Jetzt, eben dadurch, dass es in Bulgarien in diesen finstereren Ecken spielt, sehr, sehr interessant. Das Buch ist bei Suhrkamp erschienen. Die Sprache ist wirklich wunderschön. Ist auch nochmal ein Kontrast zu diesem schwierigen Verhältnis dieser zwei Männer, wo natürlich auch ein großes Machtgefälle eine bedeutende Rolle spielt und die dann letztlich das Ganze auch, soweit man das sagen kann, in diesem Kontext in etwas Poetisches und in etwas Erhabenes verwandelt und den harten Sozialrealismus, der da drin steckt, auch wieder ein Stück weit mit auffängt. Wenn man so will, schließt das vielleicht auch ein bisschen den Kreis zu Love Lies Bleeding. Zwar ist der Film für sich genommen, wir haben es heute auch ausführlich diskutiert, nichts, was unbedingt mit Schönheit zu tun hat, also was er in diesem Film, was dort gezeigt wird, als Werk aber doch eine gewisse Schönheit hat, eine gewisse Erhabenheit hat, wenn es darum geht, welche Anforderungen man gemeinhin an weibliche Figuren oder eben auch an das lesbische Kino setzt, dass er da eben drüber steht. Wir haben es schon gesagt, wir sind damit ganz am Ende der Folge angelangt. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei euch beiden, auch dass ihr euch zu dieser Uhrzeit Zeit genommen habt. Wir haben heute mit Zeitverschiebung aufgenommen. Bei Anne in Vancouver ist es sehr spät, bei Bianca und mir wiederum eher früh. Also nochmal ganz herzlichen Dank auch für die wirklich spannende Diskussion zum Film und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Danke, ciao.
Dankeschön.